Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Hier sind eure beiden Weihnachtsmänner. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Ja, wir nehmen an Heiligabend auf, immer wieder was ganz Besonderes. Aber so ist das nun mal, wenn man einen Podcast über den englischen Fußball macht, die ja dort bekanntlich, was Fußball angeht, keine Pause zu kennen scheinen. Wir haben einen sehr spannenden Spieltag hinter uns. Weihnachten liegt vor uns, deswegen die Frage an dich zuerst, Robin, was machst du so an Weihnachten? Wie sieht's da aus bei dir? Gibt's da auch noch andere Sachen außer dem Fußball?
Ja, glücklicherweise gibt's da noch ein, zwei Sachen. Ganz viel Familie, beisammensitzen, leckeres Essen. Ich glaube, der ziemliche Klassiker. Aber ich bin auch dankbar, dass die Premier League immer gar keine Gefangenen macht, rund um Neujahr und die Weihnachtstage. Also ab und zu Fußball gucken, das tut dann trotzdem gut irgendwie.
Ja, so ein bisschen irgendwie so ein Eskapismus kann man dann ganz gut ausleben, wenn man ab und zu so ein bisschen von der Familie da mal wieder andere Gedanken bekommt und wieder mal auf den Fußball auch schauen kann. Und das wollen wir heute auch tun, weil es natürlich dieses eine große beherrschende Spiel gab zwischen Liverpool und Arsenal, zwischen Platz 2 und 1 der Tabelle. Wir haben letzte Woche ja auch schon so ein bisschen drauf geschaut und da meinte ich, ich glaube nicht, dass es hier ein Unentschieden geben wird in diesem Spiel. So hinfällig sind dann direkt auch Prognosen und man wird direkt widerlegt. Ist das nicht herrlich? Und wir starten rein mit dem Personal. Da gab es jetzt keine riesigen Überraschungen. Wir haben auf Reds Seite Konaté in der Innenverteidigung, Tsimikas auf hinten links nach wie vor für den verletzten Robertson. Tsimikas sollte nachher auch noch eine sehr unrühmliche Rolle spielen. Curtis Jones auf der 8 hat ja ein überragendes Spiel unter der Woche im Ligapokal gegen West Ham gemacht. Und ansonsten vorne hat dann Gakpo den Vorzug bekommen vor Núñez in der Sturmspitze. Und ganz kurz auch noch zu den Reds, weil da hat Jürgen Klopp vor dem Spiel sich einen kleinen Zwist geliefert mit seinem Publikum und mit Anfield. Weil die Stimmung, die war ja die letzten beiden Heimspiele gegen United und gegen West Ham im Pokal, wo sie ja stark weitergekommen sind, da war die Stimmung echt schwach und sehr verhalten. Und da meinte Klopp vor dem Arsenal-Spiel, wenn man nicht in der richtigen Stimmung ist, gebt eure Tickets an jemand anderen, also mit dem Appell vor dem Arsenal-Spiel, weil da wollte Klopp ein lautes Anfield endlich mal wieder erleben. Und es ging ja, wie gesagt, gegen eine sehr starke Arsenal-Mannschaft. Und das Personal liest du uns einmal vor.
Sehr gerne. Aber nochmal ganz kurz, also ich finde das ist eigentlich ein typischer Klopp, also da die Psychologie auszupacken und die Anfield-Fans und die vor allem, die jede Woche da sind, ein bisschen zu kitzeln und irgendwie auch an der Ehre zu greifen, weil ich sag so, wenn das der neue Trainer macht, der nicht diese Erfolge hat wie Klopp, dann ist das ein Riesending und Klopp hat einfach nur den Status, das sagen zu dürfen, also musste ich schon irgendwie schmunzeln, weil das eigentlich so eine rote Linie ist, die du gerade im Anfield nicht überschreitest, aber ja. Ja, Klopp wahrscheinlich einfach so viel Status, dass er so Linien überschreiten kann. Bei Arsenal ist es eigentlich die gewohnte Elf, neben den langzeitverletzten Timber, die noch weiterhin fehlen, ist eigentlich jeder am Start mit der Doppel-8, Ødegaard und Havertz. Vorne die Dreierreihe, Martinelli, Saka und Jesus, wirklich alle dabei. Und ich war richtig gespannt, weil eigentlich beide in Form sind. Du hast mit Arsenal trotz der Villa-Niederlage ein Team, was sich richtig gut einspielt. Bei Liverpool diesen 5-1-Sieg, du hast es angesprochen, im League Cup. Also ich bin mir dann immer nicht sicher, ob West Ham so schlecht war. Aber wenn du West Ham Normalform zuschreiben würdest in diesem Spiel, dann ist das halt auch eine sensationelle Partie von Liverpool. Du hast Curtis Jones angesprochen, der ein unfassbares Solo-Tor gemacht hat. Also eigentlich beide mit Rückenwind, Platz 1 gegen Platz 2, viel mehr geht einfach nicht.
Ja, und es ging ja auch darum, wer jetzt an Weihnachten auf der 1 steht, der Tabelle. Das ist ja dann vor allem in England irgendwie noch immer dann so ein größeres Ding, habe ich das Gefühl. Also wer dann Platz 1 ist an Weihnachten, das Fanlager hat schon so ein bisschen Überwasser, oder Oberwasser heißt es ja, über die Festtage. Und es gab ja auch noch eine andere Mannschaft, Aston Villa, die es hätte schaffen können. Darüber sprechen wir dann gleich vielleicht nochmal ganz kurz. Wir bleiben bei dem Spiel, weil direkt auch hier vor allem Arsenal loslegt, wie die Feuerwehr machen. Einen ganz, ganz starken Beginn hier, haben unfassbar starke, ja, die ersten 10 Minuten fand ich sehr, sehr gut von ihnen. Und erspielen sich dann auch ganz schnell einen Standard aus einer guten Position. Ødegaard bringt dann den Ball rein, nach 4 Minuten war es direkt. Und ja, es herrscht Unordnung bei Liverpool, die verteidigen diesen Ball mit Effe relativ schlecht. Arsenal dann mit der Überzahl am ersten Pfosten, was, finde ich, abzusehen war, wenn die ganzen großen Arsenal-Kerle auf dem ersten Pfosten stehen, dann kannst du da nicht nur mit 2 Leuten verteidigen. Das haben sie nicht gut verteidigt. Gakpo ist dann so noch halbwegs da, aber hat auch keine Chance, irgendwie ins Kopfballduell zu kommen. Ganz anders als Gabriel, der dann an den Ball kommt und den auch gut setzt ins Tor. Es gab zuerst einen kurzen Abseitsverdacht, aber nach VAR-Check war es dann auch sehr schnell ausgeräumt und ja, ein valides Tor, 1-0 nach 4 Minuten, direkt ein ganz suboptimaler Start für Jürgen Klopp und nach seinen Anfield-Kommentaren, und jetzt war dann auch auf das Publikum so ein bisschen angewiesen, ne?
Absolut, und bei Arsenal war es auch kein Zufall, dass es wieder ein Standard ist. Es ist das 11. Standardtor diese Saison, also insgesamt haben sie 36 Tore gemacht, knapp ein Drittel, ein bisschen weniger nach Standards, wirklich unfassbare Zahlen. Kennt man eher aus dem Abstiegskampf, dass das da irgendwie ein Pfund ist. Aber wenn du so Fußball spielst und dann auch eigentlich nach jedem Standard treffen kannst, Chapeau, auch das ist ja irgendwie dann Trainerleistung, also ganz, ganz stark, was Arsenal beim Runenball macht. Ich fand die Anfangsphase aber auch taktisch spannend. Du sagst, Arsenal war eigentlich sehr griffig, sehr gut, haben sich aber auch sehr fallen lassen, also wollten nicht in diese Anfangseuphorie von Liverpool reinrennen, wollten nicht überlaufen werden, standen eher kompakt, ein bisschen abwartend. Aber du sagst es, in den richtigen Entscheidungen, in den richtigen Situationen die richtigen Entscheidungen getroffen, gerade beim Standard wirklich gut gewesen. Die nächste Szene, über die wir sprechen wollen, war, glaube ich, die, die am Ende wahrscheinlich die meisten Schlagzeilen bekommt. Es geht um ein Handspiel von Ødegaard. Also Liverpool war im Angriff. Der Ball geht, glaube ich, bei einem Zweikampf zwischen Salah und Ødegaard an die Hand. Das Ganze aber nicht klassisch auf Hüfthöhe oder Schulterhöhe oder überm Kopf, sondern wirklich 20, 30 Zentimeter über dem Boden in der Drehbewegung geht Salah eigentlich vorbei und Ødegaard blockt ihn am Ende mit der Hand. War schon eine Bewegung zum Ball, ob es jetzt Absicht war, Reflex, was auch immer. Aber Tatsache ist, die Hand geht zum Ball, der Ball wird geblockt in der Situation, dreht sich dann raus, die Situation verpufft und der Schiedsrichter pfeift nicht. Es gab dann eine sehr lange Phase, wo der Ball im Spiel bleibt. Das heißt, es gab keine unmittelbare Spielunterbrechung. Und als es dann soweit war, dass der Ball im Aus ist, gab es keine aktive Unterbrechung durch den VAR. Also vermutlich ein Background-Check, während der Ball noch im Spiel war. Und die Entscheidung ist kein Elfmeter.
Ja, es war echt schwer zu glauben, weil es sah für mich aus wie eine ganz klare aktive Bewegung zum Ball. Das war natürlich eine sehr komische Situation von Ødegaard, der einen sehr tiefen Körperschwerpunkt hat in der Situation. Ganz ungewöhnlich für jemanden, der im Strafraum zu Werke geht. Und dann kommt der Ball ganz klar in die Hand. Es sieht eigentlich jeder, alle reklamieren. Und dann findet eben diese Überprüfung im Hintergrund statt. Und die Antwort des VARs war dann wohl sofort kein klares Handspiel. Aber wer die Bilder sich angesehen hat und dann zu der Meinung gekommen ist, dass es kein klares Handspiel war, der muss mal wieder eine ganz außergewöhnliche Auslegung des Handspiels vor sich gehabt haben. Sind wir ehrlich, wir kennen die genaue Regel da alle nicht mehr. Was ist mittlerweile ein Handspiel? Was ist kein strafbares Handspiel? Was heißt aktive Bewegung? Was heißt jetzt Absicht? Ich denke, da sind wir alle etwas überfragt. Aber ich glaube, jeder konnte sehen, dass das ein Handspiel war. Am Ende war es jetzt nicht so ausschlaggebend, weil die Reds ihren Moment dann bekommen sollten. Aber wenn du jetzt Trainer wärst, hättest du es dann nachher angesprochen?
Ja, wenn es mein erstes Spiel an der Seitenlinie ist, auf jeden Fall. Wenn du jetzt aber wie Klopp eine wirklich lange Vergangenheit mit dem VAR und so Entscheidungen hast, ich glaube, irgendwann bist du es einfach leid. Ich glaube nicht, dass ich die Kraft hätte, alle 2-3 Wochen mich hinzustellen und diese Entscheidung zu kommentieren. Ich glaube, ich würde irgendwann einfach damit aufhören. Ändert aber nichts daran, dass er, glaube ich, jedes Recht hat, sich drüber aufzuregen, weil Elfmeterszenen immer spielentscheidend sind, gerade wenn die Partie eng ist. Und für mich war das ein 100%iger Elfmeter, das, wofür der VAR da ist. er greift nicht ein. Deswegen könnte ich jeden Frust verstehen, aber vielleicht wäre Totschweigen die bisschen elegantere Lösung.
Aber wie gesagt, die Reds kommen danach zu ihrem Moment, weil Trent Alexander-Arnold sich in der Folge mehr und mehr in die Mitte verzieht, was er ja sehr gerne macht, was er ja lange gar nicht durfte unter Jürgen Klopp, aber mittlerweile hat auch der Kloppo erkannt, dass der Trent da aus der Mitte wahnsinnig ja, wirkungsvoll ist und einfach eine große Waffe ist mit seinen langen Bällen, mit seinem Passspiel. Und dann spielt Trent eben diesen einen Wahnsinnsball auf Mo Salah. Der ist sehr flach gespielt, der ist gar nicht hoch gespielt. Ich habe mir gedacht, dass Zinchenko da besser zum Ball stehen muss. Der Ball, der ist so flach gespielt, der darf gar nicht dann eigentlich aufkommen auf dem Boden. Und dann darf Salah eigentlich nicht die Chance haben, da dran zu kommen. Tut er aber. Das Zweikampfverhalten von Zinchenko in der Folge, als dann Salah in den Strafraum eindringt, wurde gar nicht besprochen und ich konnte es nicht glauben. Ich habe das jetzt noch gar nicht gehört von irgendjemandem. Das war ein unfassbar schlechtes Zweikampfverhalten. Also, dass Mo Salah gleich im Strafraum in die Mitte ziehen würde, hätten wohl 7 Milliarden Menschen auf der Welt gewusst. Zinchenko war ganz überrascht. Der war vollkommen perplex, dass Salah jetzt in die Mitte zieht. Und dann haut Salah den eben ganz stark rein. Tolles Tor, ist klar. War feste geschossen, strammer Abschluss ins kurze Eck. Würde ich jetzt nicht die große Schuld bei Raya suchen. Kurzes Eck sieht immer schlecht aus für den Torwart. Aber was Zinchenko vorher macht, zuerst den Ball schlecht eingeschätzt und dann nachher Salah einfach vorbeigelassen im Strafraum. Das geht nicht und deswegen bin ich nach wie vor auch kein großer Defensiv-Fan von Zinchenko.
Also passiert dasselbe auf der anderen Seite mit Trent Alexander-Arnold im Zweikampf. Dann haben wir, glaube ich, Schlagzeilen ohne Ende, dass man ihn auch endlich von der Position runternehmen soll ins Zentrum. Und ich glaube, bei Zinchenko ist einfach die Lobby und das Interesse nicht so groß, weil eigentlich müsstest du aus so einer Aktion genau den Schluss ziehen. Du sagst es, erste Kernaufgabe, lange Bälle zu verteidigen, gerade wenn du gegen Salah spielst, war immer wieder ein Mittel. Also Liverpool hat es extrem gesucht, den Ball hinter Zinchenko zu chippen, um dieses 1:1 zu provozieren. Genauso hier, er steht wirklich schlecht und dann auch nicht sicher. Er macht nicht den geraden Weg zurück, um den Ball abzulaufen, sondern ist so ein bisschen am Schlittern, im Rückwärtslaufen, kriegt den Ball nicht richtig eingeschätzt, verliert dann das 1:1 wirklich auch viel zu leicht. Also steht schlecht, hat einen schlechten Körperschwerpunkt. Dann geht Salah mit einem einfachen Trick auf seinen starken Linken vorbei. Bis Zinchenko sich gedreht hat und wieder in den Zweikampf kommt, ist der Ball schon im Tor. Also ja. Ich bin bei dir, ein absoluter Totalausfall in dieser Aktion. Geht viel zu leicht. Natürlich ist es auch schwierig, einen Salah im 1:1 zu verteidigen, weil das genau seine Aktionen sind. Und du kannst dann auch sagen, dass er es überragend macht, quasi aus dem Nichts. Du pölst den Ball einfach nach vorne in seine Richtung. Der zieht auf, 1:1, traumhafter Abschluss. Am Ende ganz große Klasse, natürlich auch von Salah, aber ich bin bei dir. Bei mir überwiegt auch das negative Gefühl über Zinchenko.
Ja, und dann gab es die nächste große Aktion mit Zinchenkos Pendant, also dem linken Verteidiger auf der anderen Seite, weil Tsimikas an der Seitenlinie ja ins Fallen kommt. Ich glaube, er wurde sogar auch so ein bisschen gestoßen in Jürgen Klopp rein. Das war eine sehr unschöne Aktion. René Adler hat dann noch gelacht in der ersten Sekunde, als er das gesehen hat. Ich glaube, Jürgen Klopp und Tsimikas war dann gar nicht mehr zu lachen. Weil Tsimikas, glaube ich, extreme Schmerzen direkt an der Schulter gespürt hat. Hat Jürgen Klopp da ja abgeräumt. Und wir wissen alle, der Kloppo, der ist auch kein Hänfling. Also den abzuräumen, da musst du auch schon ordentlich Wucht drin haben. Und es ist jetzt schon draußen, dass Tsimikas sich wohl die Schulter gebrochen hat. Also der Robertson-Ersatz, der ja auch noch verletzt ist, ist also jetzt auch raus. Und natürlich dann eine ganz, ganz haarsträubende Aktion für alle Reds-Fans da auf der Außenbahn.
Total. Also der eigentlich noch einzig verbleibende Linksverteidiger wird auch ausgenockt. Ich glaube, er fällt aber schon, bevor er mit Klopp dann am Ende zusammenstößt, auf die Schulter. Also ich glaube, das hat quasi keine Rolle gespielt. Aber er hat das Ganze natürlich ja vielleicht witzig aussehen lassen im ersten Moment. Aber Folgen sind natürlich total beschissen. Also am Ende muss dann Joe Gomez kommen, der links hinten verteidigt. Gelernter Innenverteidiger. Ich würde mal sagen, zweite Position ist rechts hinten. Der spielt jetzt auf seiner Drittlieblingsposition mit dem falschen starken Fuß auf der linken Seite. Hat er am Ende überragend gelöst in dieser Partie. Das können wir schon mal vorweg sagen. Hat ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht. Aber natürlich für die Personaldecke hinten sehr unschön, gerade für dieses Oldschool-Liverpool-Spiel mit ganz, ganz hohen Außenverteidigern, mit einem Robertson, was er dir gibt, auch im letzten Drittel. das verlierst du jetzt mit Gomez eigentlich völlig.
Ja, absolut. Und dann musste er eben raus und Gomez kam rein und hatte dann die sehr, sehr angenehme Aufgabe, die restlichen, keine Ahnung, 50 Minuten gegen Bukayo Saka zu verteidigen, der ja auch keine Laufkundschaft ist auf dem Flügel. Aber Gomez hat es, wie gesagt, danach überragend gelöst. Dann war erstmal Pause. Und ich habe mich dann gefragt, was würde ich jetzt verändern, wenn ich Trainer der beiden Mannschaften wäre? Ich fand, Arsenal hat da, glaube ich, ihren Stil runtergespielt. Die hatten ihren Plan umgesetzt und alles okay. Hatten jetzt auch für mich nicht diesen offensichtlichen Wechsel auf der Bank gehabt. Jürgen Klopp habe ich schon gedacht, dass er eben diesen Spieler auf der Bank hatte. Und zwar Darwin Núñez. Wir haben auch drüber dann geschrieben, weil wir waren uns dann beide einig, das ist ein Darwin Núñez-Spiel. Da ist Schnelligkeit drin. Das sind schnelle Angriffe häufig. Es kommt sehr auf diese 1-gegen-1-Situationen an, wo dann natürlich auch Schnelligkeit und Spritzigkeit gefragt ist. Und das war, finde ich, generell ein Núñez-Spiel und kein Gakpo-Spiel. Deswegen hätte ich dann schon gerne Núñez gesehen. In der Halbzeit kam dann später drauf, aber das hast du auch so gesehen wie ich. Also wir waren beide überrascht von Gakpo, ne?
Ja, waren wir uns einig. Haben wir während des Spiels geschrieben über diese Personalie, weil es für mich auch eigentlich offensichtlich war, dass du in so einem Spiel, was so ausgelegt ist, eben auf diesen Spielertypen setzt mit viel Tempo, der noch ekliger zu verteidigen ist, noch mehr Dynamik und Physis mitbringt. Klopp hat sich am Ende andersrum entschieden. Für mich kannst du dasselbe eigentlich auf die Achterposition beziehen. Also legitim, Curtis Jones nach dem Spiel gegen West Ham in die Startelf zu tun. Aber du hast eben einen Gravenberch auf der Bank, der, würde ich sagen, einfach nochmal einen Schritt weiter ist und der komplettere Spieler ist. Der kommt am Ende nur zeitgleich mit Darwin Núñez in der 67. Minute. Also Klopp hat knapp 70 Minuten auf diese erste Elf vertraut. War eine Entscheidung, die haben wir anders gesehen. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu sehr Curtis Jones und Gakpo kritisieren, die für mich auch ein wirklich solides Spiel gemacht haben.
Ja, ich fand Gravenberch nach Einwechslung nicht besonders gut. Hat mir nicht gefallen. Viele Situationen fand ich, wo viel drin war, für ihn vor allem. Dann waren das meistens so Umschaltsituationen, wo er dann häufig echt leichtfertig die Bälle hergeschenkt hat, einen schlechten Ball gespielt hat. Da fand ich Gravenberch nicht so gut. Aber prinzipiell die Reds vor allem in Halbzeit 2 deutlich besser und hätten dann irgendwie für mich auch den Sieg verdient gehabt am Ende.
Ja, wäre in Ordnung gegangen, weil sie in der zweiten Halbzeit den Pfosten treffen in Person von Elliott. Schuss war noch leicht abgefälscht, aber am Ende trotzdem geht der Ball an den Pfosten. Und dann gab es eben noch die Riesenchance für Trent Alexander-Arnold, der den ganz langen Weg macht. Am Ende ist es ein Konter, weil sich zwei Arsenal-Spieler gegenseitig über den Haufen laufen und grätschen. Es ist ein 5-gegen-2. Ich glaube, Saliba war es, der auf der rechten Seite noch mitverteidigt. Das heißt, beim Querpass ist es dann eigentlich ein 4-gegen-1. Salah spielt den Ball rüber. Trent Alexander-Arnold aus vollem Lauf nach einem 70-Meter-Sprint zieht den Ball ab gegen die Latte. Muss sitzen, er muss eigentlich nur den Ball gegen die Laufrichtung schieben. Macht er, der Ball tippt leider vorher knapp auf, deswegen geht der Ball nach oben und gegen die Latte. Das war aber die 1000-prozentige Chance, wo sie das 2-1 machen müssen. Wenn du den Elfmeter mit reinnimmst, den Pfostentreffer von Elliott, ist das ein Spiel, was Liverpool gewinnen muss. Arsenal hatte noch in der ersten Halbzeit in Person von Martinelli eine richtig gute Chance, wo er den Ball aber knapp daneben setzt. Aber am Ende, wenn wir irgendwie über Großchancen reden, ist das ein 4-2 für Liverpool. Und wenn du gegen Teams wie Arsenal spielst, musst du mindestens 2 Tore aus diesen Situationen rausholen.
Ja, und Liverpool vergibt jetzt eben gegen United mit dem Unentschieden zu Hause die beiden Punkte. Und jetzt auch hier gegen Arsenal die nächsten beiden Punkte, also in diesen beiden Ligaheimspielen 4 Punkte verschenkt. Und eigentlich waren sie in beiden Spielen die deutlich bessere Mannschaft. Also da wären für mich 2 Punkte mehr das Minimum gewesen. Jetzt lassen sie eben ganze 4 Punkte liegen. Ich glaube, am Ende war es echt eine perfekte Woche für Man City, auch wenn sie gar nicht gespielt haben. Alle Mannschaften da vorne haben irgendwie Punkte liegen gelassen. Und ich glaube, nach ihrem Sieg bei der Club-WM konnten sie da echt jetzt, glaube ich, beruhigt auf die Tabelle schauen. Kurzer Nachtrag noch zu Tsimikas. Der hat jetzt einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Das ist der korrekte medizinische Ausdruck. Und also in der Tabelle jetzt Arsenal nach wie vor auf Platz 1. Sie sind also der Weihnachtsmeister mit 40 Punkten. Liverpool auf Platz 2 mit 39 Punkten. Wir machen auch hier wieder die Abfrage. Welche Mannschaft hat dir hier insgesamt besser gefallen? Und welcher Mannschaft rechnest du aus diesen beiden Vereinen hier die größte Meisterschaftschance am Ende zu? Hallo Leute, hier sind Leon
Und Robin?
Und der Sponsor der aktuellen Folge seid ihr. Denn ihr könnt uns jetzt auch finanziell unterstützen und somit gewährleisten, dass dieser kleine, schöne Podcast hier auch weiterhin werbefrei bleibt von Unternehmen. Das ist ganz einfach. Folgt einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung oder unter der aktuellen Folge und unterstützt uns mit einem Betrag eurer Wahl über unser PayPal-Konto.
Zusätzlich könnt ihr uns eine Frage eurer Wahl stellen, egal ob es die Premier League allgemein betrifft, euren Lieblingsverein oder einen Spieler der Liga. Wir werden dann diese Frage in einer unserer nächsten Folgen behandeln und für euch beantworten. Also ihr könnt mit dieser Unterstützung auch unsere Folgen mitgestalten. Vielen, vielen Dank an jeden, der das macht. Ja, muss ich jetzt natürlich bei meiner Linie von letzter Woche bleiben, sonst bin ich hier ein bisschen zu viel am Springen. Also ich würde weiterhin sagen, dass Arsenal die weitere Mannschaft ist aus dem letzten Jahr, ganz viel gelernt, ist zusammengespielt, haben trotzdem relativ wenig Verletzungssorgen. Wenn du mich aber nur nach diesem Spiel oder Spieltag fragst, war für mich Liverpool brutal stark und wie gesagt,
hätten das Spiel gewinnen müssen. Ne?
Ja, nein. Also in einer Partie in Anfield ist es, glaube ich, immer noch ein legitimes Ergebnis. Arsenal hat dagegen gehalten. Trotzdem, ich bleib dabei, wenn du mich nach einem Meisterkandidaten fragst, ist Arsenal für mich klar vor Liverpool.
Und was ich auch noch ganz spannend fand, jetzt kurzer Schwenk auf ein anderes Spiel. Aston Villa hat ja schon am Freitag gespielt und hatte da die Chance, gegen Sheffield United eigentlich einen sicheren Sieg einzufahren. Der Tabellenletzte Sheffield hat es nicht geschafft. Am Ende war es dann nur ein 1:1 für Unai Emery. Saniolo mit dem ersten Premier League-Tor rettet in der Nachspielzeit diesen einen Punkt, nachdem der Aston Villa-Jugendspieler Cameron Archer, der ja mit 8 Jahren zu Villa kam, dann nachher noch das 1:0 für Sheffield gemacht hat, der ja im letzten Sommer von Villa nach Sheffield transferiert wurde für einigermaßen viel Geld, über 20 Millionen. Und Villa hat dann, wie gesagt, die Chance verpasst, weil mit diesem 1:1 von Liverpool-Arsenal hätte Villa mit dem Sieg eben diese Weihnachtsmeisterschaft selbst gefeiert. Das wäre natürlich nochmal was ganz, ganz anderes gewesen. Aber jetzt eben Villa mit dem Punkt. Ich muss sagen, aus Fansicht war ich zufrieden mit diesem einen Punkt. Ich habe gar nichts dagegen, wenn wir jetzt nicht auf dem ersten Tabellenplatz stehen an Weihnachten. Weil dann hast du wieder dieses ganze Medienecho. Alle Medien europaweit stürzen sich nur auf dich. Werden sie jetzt Meister, weil sie an Weihnachten ganz oben stehen? Das hast du jetzt nicht. Und du bist trotzdem nach wie vor in Schlagweite. Und du hast keine Punkte an diesem Spieltag verloren auf Arsenal und Liverpool. Deswegen muss ich sagen, war ich jetzt mit dem Punkt ganz zufrieden. Auch wenn du natürlich Sheffield als Mannschaft, die da oben stehst, auf jeden Fall bezwingen musst.
Glaubst du nicht, dass so ein Starkreden von allen Seiten auch positive Facetten hat? Also ich weiß nicht, ob man sich da nicht dann auch einfach in so einen Rausch denkt, dass das auch positiv sein kann, wenn du diese Aufmerksamkeit bekommst. Weil jetzt in die Pause zu gehen oder in die 2-3-Tage-Pause nach einem Unentschieden gegen den Letzten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser ist, als wenn die ganze Welt schreibt, wie toll du bist.
Man muss dazu sagen, wir hatten gerade auch hier eine VAR-Diskussion bei dem Ødegaard-Handspiel. Die könnte ich jetzt genauso bei Villa aufmachen. Und da siehst du eben auch, was Lobby bedeutet. Ne? Villa ist nun mal, hat nun mal nicht das Standing wie Liverpool, wie Arsenal. Und es gab bei Villa auch 2 Situationen, die unfassbar falsch entschieden wurden nach VAR-Sicht. Das war dann zum einen das Tor von Leon Bailey. Also Villa hat in der ersten Halbzeit das frühe 1:0 gemacht von Leon Bailey. Und es gab im Vorhinein ein Foul von Jacob Ramsey an den Torwart von Sheffield. Das war vollkommen richtig. Hat der VAR auch drauf geschaut, hat das Foul richtigerweise erkannt. Aber danach hatte Sheffield, ich würde sagen, 5-6 Sekunden Ballbesitz sicher. Also Sheffield hätte den Ball wirklich sicher klären können. Es war eine neue Spielsituation. Und danach wird der Ball von Watkins zurückerobert und das Tor folgt. Und das war, der VAR nicht gesagt hat, es war zwar ein Foul, aber danach ist eine vollkommen neue Spielsituation, war für mich ein offensichtlicher Fehler, der wieder mal kaum irgendwie rückbesprochen wurde, nur weil es Aston Villa und nicht Arsenal oder Liverpool war. Und nachher auch noch eine Situation, wo der Ball an die Hand springt im Strafraum. Es war eine ganz klare Handsituation, offensichtlich für jeden. VAR schaut drauf und sagt, es war kein Handspiel, fand ich auch vollkommen unverständlich. Bevor du dann wieder einspringst, ja, ein Villa-Spieler hätte auch die rote Karte durchaus bekommen können. Duran schlägt aus, sagt der VAR auch, das war nichts. Also ich bleib dabei, die englischen Schiedsrichter sind die schlechtesten auf der ganzen Welt momentan. Sie haben die Technik, sie haben den VAR, aber sie können es einfach nicht.
Ja, also im Ergebnis gehe ich mit. Alle drei Situationen mindestens mal sehr umstritten gewesen. Insbesondere das Tor kann ich nicht nachvollziehen, weil für mich, wenn wir über Definitionen sprechen von einer neuen Spielsituation, also der Grundgedanke ist ja, dass man in irgendeiner Weise noch so eine Kausalität haben muss zwischen Foul und Treffer. Und das ist hier einfach nicht gegeben, weil eben der Ballbesitz nicht nur kurz durch irgendwie ein Hin- und Herspringen oder Ping-Pong wechselt, sondern Sheffield hat klar den Ball, hat dann mehrere Möglichkeiten, die Situation aufzulösen, verlieren dann unnötig den Ball und dann kommt eben der neue Angriff und das neue Tor. Also das ja, als eine Aktion zu werten, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich würde hier nicht auf die englischen Schiedsrichter draufhauen. Ich glaube, fast jede Liga hat diese Diskussion, vielleicht in der Premier League durch ja, die Tragweite, das Geld und die größeren Namen, kriegt einfach mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube aber, dass das Problem überall ist. Und wenn du mich jetzt nach einem Weihnachtswunsch fragst, dann würde ich mir wünschen, dass wir den VAR einfach wieder abschaffen, ersatzlos. Ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass ich im Lotto gewinne, aber den Wunsch kann ich ja trotzdem äußern.
Aber der VAR ist auch nicht das Problem. Also jetzt ganz kurz, nicht schon wieder diese leidige Diskussion. Aber ich finde einfach, die Technik ist doch gut. Du hast die Möglichkeit, nachher nochmal Situationen in aller Ruhe dir anzugucken. Mit Standbildern, mit langsamen Bewegbildern, mit vielen Kameraperspektiven. Die Idee ist doch richtig, auch mit Abseits zum Beispiel. Du musst halt wirklich gute Leute haben. Aber das Personal, ich bleib dabei, ist einfach unfähig, diesen Job zu lösen. Du brauchst eine ganz, ganz neue Generation von Schiedsrichtern, die am VAR und mit dem VAR von Grund auf ausgebildet werden. Weil die Schiedsrichter, die wir jetzt gerade alle in England und in der Bundesliga und überall erleben, das waren ja Schiedsrichter schon irgendwie 30 Jahre in der Jugend, wahrscheinlich schon bevor der VAR in ihr Leben trat. Die sind es immer einfach nicht gewöhnt und die können es nicht anscheinend. Deswegen finde ich, du brauchst Schiedsrichter, die es können, mit der Technik umzugehen und die deswegen auch speziell mit dem VAR schon grundlegend geschult werden und ausgebildet werden.
Muss ich drüber nachdenken? Ja, also ich glaube auch, dass man durch Schulung und vielleicht klarere Anleitungen, wie man in gewissen Situationen dann auch zu entscheiden hat, dass man dadurch ein bisschen mehr Einheitlichkeit und eine bessere VAR-Umsetzung hinbekommt. Für mich ist es aber Fußball einfach kein Schwarz-Weiß-Sport. Also auch jetzt bei diesen Entscheidungen, was ist eine neue Spielsituation beim Abseits, wann genau ist der Zeitpunkt, wann der Ball den Fuß verlässt, das ist einfach keine Wissenschaft. Und ich glaube, dass das immer Sachen sind, selbst bei Abseits kann man dafür argumentieren, dass das irgendwo einfach im Ermessen des Schiedsrichters liegt. Und solange es eben nur dieser Ermessensspielraum ist, hat der VAR in diesen Situationen nichts zu tun. Und für mich gibt es in jedem Spiel maximal eine, vielleicht zwei Szenen, wo der VAR Sinn macht. Und er greift aber 10-mal ein und er macht damit in meinen Augen viel mehr Schaden, als er irgendwem hilft. Wir hatten jetzt bei der Situation, bei dem aberkannten Tor von Bailey, eine 4 Minuten Spielunterbrechung. Ja, das ist so, als würde auf den Rängen ein Fan zusammenbrechen und du hast eine ewig lange Situation, die sämtlichen Spielfluss rausnimmt. Nur, dass das hier kein tragischer Unfall ist, sondern selbst gemacht. Und ich finde, das nimmt so viel von diesem Sport weg. Gar nicht darüber gesprochen, dass dieser Erfolgsmoment im Torfall einfach weg ist. Diese Emotionalität, weil immer der VAR das noch einkassieren kann. Also es ist einfach so viel Schaden und so wenig produktive Sachen, die irgendwie für den Sport mit rumkommen. Ich würde, wie gesagt, den Bogen ein bisschen größer ziehen, aber bin bei dir. Schulungen, klare Regeln würden schon helfen.
Ja, aber vielleicht muss er einfach doch weg, weil selbst mit VAR kannst du einfach nie eine hundertprozentige Gerechtigkeit oder Richtigkeit gewährleisten und garantieren. Und am Ende werden dann immer die, die trotz der Hilfsmittel und trotz der Technik irgendwie da einen Fehler gesehen haben bei sich selbst, die werden immer wieder lauter schreien, weil sie sagen, guck doch mal, trotz Technik schafft ihr es nicht. Das ist ja noch ungerechter. Deswegen ist dieses ganze System VAR vielleicht auch einfach unpassend für unseren Sport. Ich würde sagen, wir gehen dann mal schnell zu den Ergebnissen über, haben da aber noch einige Themen zu besprechen. Das ist heute dann einfach nur unsere Struktur, die ein bisschen enger ist. Den Start hat gemacht am Donnerstag bereits Crystal Palace gegen Brighton 1:1 unentschieden. Aston Villa ebenfalls 1:1 gegen Sheffield am Freitag, verpasst die Tabellenführung. West Ham schlägt dann vollkommen erwartbar Manchester United mit 2:0 zu Hause. Ich muss sagen, ich habe erwartet, dass dass West Ham hier das Ding gewinnt gegen Man United. Das war für mich überhaupt keine Überraschung mehr. Wenn du diese beiden Mannschaften vorher auf dem Spielberichtsbogen siehst, dann denkst du einfach, ja, da ist eine Mannschaft einfach besser und das ist West Ham. Deswegen für mich keine große Überraschung mehr. So weit ist es schon gekommen.
Ja, ist wahrscheinlich vertretbar, also zu dem Ergebnis zu kommen. Was du ansprichst, ist natürlich, dass United auch ganz, ganz weit weg ist von der besten Elf. Auch verletzungsbedingt, formbedingt, ein Rashford nur auf der Bank. Du hast eben unzählige Ausfälle, dass du jetzt hinten mit Cam Wallace spielst, der sein erstes Profispiel von Anfang an macht, 19 Jahre alt, der einfach reingeworfen wird. Neben Jonathan Evans, das ist eigentlich keine Innenverteidiger-Duo, was United würdig ist. Mainu weiterhin auf der 6, macht's gut, aber es ist einfach kein Team, was sich irgendwie einspielen kann. Dir fehlen ganz viele Säulen. Und auf der anderen Seite, und ich finde, dann wird der Punkt noch valider, ist West Ham ein Team, was in mir richtig was auslöst. Ich finde die richtig cool. Also ganz viele Spieler mit hohem Spiel-IQ, ganz viel technischer Klasse. Spielen eigentlich mit 5, 6 klassischen Achtern, Zehnern für mich. Du hast keinen richtigen typischen Neuner in dieser Partie gehabt, keine typischen Außen. Paqueta und Kudus kommen eben über die Flügelposition. Ward-Prowse aus der 10, Bowen eigentlich eher Flügelspieler, spielt falsche 9. Suchek und Edson Alvarez super stark auf die Doppel-6. Hinten Mavropanos, Zuma. Die haben einfach richtig Qualität und spielen auch so zusammen. Und gerade wenn man sich die Tore anschaut, den Pass von Lucas Paqueta auf Bowen vor dem Treffer, ja, was Kudus im 1 gegen 1 macht, da ist so viel Qualität. Also ich bin wirklich angetan von dieser ersten Elf, die wirklich schönen und spannenden Fußball spielt.
Kurze Frage, ne? Wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache gleich mal den Anfang. Wie viele West Ham-Spieler aus der ersten Elf würden in deine beste United-Elf kommen? Ich starte einfach mal. Ward-Prowse bei West Ham kommt auf jeden Fall rein. Bowen kommt auf rechts außen auf jeden Fall rein. Ward-Prowse auf die, würde ich also sagen, auf die 6. Suchek und Alvarez ist ein besseres Sechser-Duo, als United die letzten 10 Jahre hatte. Paqueta, der beste Mann auf dem Feld, kommt auf jeden Fall als Kreativer vorne rein. Emerson ist schlechter als Shaw. Zuma, würde ich sagen, kommt wahrscheinlich rein. Mavropanos eher nicht. Zufall ist dann ungefähr eine Qualität. Areola und Onana ebenfalls für mich eine Riege. Das waren jetzt, würde ich sagen, so handgestoppt 6 Spieler, oder?
Ja, mindestens. Also gehe ich 100% mit, gerade wenn wir die Form mit reinnehmen. Also wenn man jetzt den Namen 1:1 vergleicht, kannst du wahrscheinlich sehr gut auch für einen Bruno Fernandes argumentieren, für einen Højlund, für einen Garnacho, für die Außenverteidiger, für den Torwart. Aber sobald du eben mit der Form gehst, ist allein dieses Mittelfeld-Trio Edson Alvarez, Suchek und Ward-Prowse so viel besser und eingespielter und kompletter, als es Mainu, McTominay und Bruno Fernandes sind. Über die Außen müssen wir gar nicht reden. Ein Bowen wahrscheinlich auch einfach besser als jeder Flügelspieler im United-Kader. Ja, deswegen ist es am Ende wirklich hart und wir hauen hier viel auf United drauf, aber ich glaube, dass viel davon zu Recht ist, weil auch die Art und Weise, wie emotionslos, wie wenig Kraft nach vorne da war, gerade in der zweiten Halbzeit, man hat sich völlig dominieren lassen und ja, dann irgendwie nur logisch, dass wir lieber West Ham-Spieler in unserem Team hätten.
West Ham damit auch in der Tabelle vorbeigesprungen an Man United, die aber trotzdem noch auf Platz 8 stehen, trotz dieser viel beschriebenen Krise. Also ich finde, das sagt auch irgendwie so ein bisschen was aus über die Liga. Man United in dieser Saison trotzdem noch auf Platz 8. Wenn da andere Teams einen besseren Start hingelegt hätten, würde das ganz anders aussehen. Nächstes spannendes Ding für uns, Tottenham schlägt Everton mit 2:1. Everton mit einer unfassbaren Form hier angereist. Hatte wirklich die letzten 4 Spiele in der Liga allesamt gewonnen gehabt, hätte jetzt hier Nummer 5 draufsetzen können. Also es war wirklich nicht einfach. Und Everton, muss ich sagen, das war wahrscheinlich der unverdienteste 2:1 Ausgang eines Spiels, den ich jemals gesehen habe. Everton ab Minute 30 drückend überlegen, aber die kriegen einfach die Pille nicht ins Tor. Gomez macht dann nachher noch den Anschluss, aber Everton hätte hier für mich anhand des ganzen Spiels deutlich gewinnen müssen, aber die Spurs eben mit dem starken Beginn.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Ersten 30 Minuten fand ich aber auch eben brutal gut von Tottenham. Die Tore waren wunderschön rausgespielt, hatten auch viele weitere Chancen. Gerade als die Bälle dann über die Außen reinkommen. Johnson hatte noch eine 100%ige, da kannst du auch 3:0 führen. Aber eben, als würdest du einen Schalter umlegen, danach Everton mega stark, haben richtig gut nach vorne gespielt. Das Einzige, was du ihnen vorwerfen kannst, ist die Chancenverwertung. Am Ende ist es nur Gomez, der seine ersten Minuten macht, auch wieder mal nach langer Verletzung, hat aber da, seit er in der 24. Minute für Gay schon reinkam, ein brutal gutes Spiel gemacht. Am Ende wirklich bitter, aber was Son Dyche mit diesem Team macht, ist bemerkenswert. Und du sprichst gerade über die Tabelle. Also ohne den Punktabzug wäre Everton jetzt 2 Punkte hinter United und das völlig in Ordnung. Also was die im Moment machen, wirklich Chapeau. Für Tottenham trotzdem natürlich wichtig, in so einem Spiel zu Hause die 3 Punkte mitzunehmen, um vielleicht doch noch Richtung Meisterschaftskampf zu schielen.
Bournemouth schlägt Nottingham auswärts ganz spät mit 3-2. Dominic Solanke war letztens auch mein Spieler des Spieltags, vielleicht ist es nachher wieder, mal schauen. Hier mit 3 Toren, alle Tore von Solanke und sichert somit im Alleingang den 3-2-Erfolg von Bournemouth. Nottingham Forest kommt einfach nicht in Gang und sieht irgendwie nicht so gut aus dort. Burnley mit einem sehr wichtigen Auswärtssieg, 2-0 in Fulham. Burnley immer wieder gewonnen seit langer Zeit, sind nach wie vor Vorletzter mit nur 11 Punkten aus 18 Spielen, deswegen war dieser Sieg überlebenswichtig. Luton gewinnt auch zu Hause gegen Newcastle, Wahnsinn. Luton schlägt Newcastle mit 1-0 und am Ende noch Liverpool und Arsenal, die sich 1-1 trennen. Heute dann nachher noch das Spiel der Wolves gegen Chelsea und bitte einmal deinen Spieler des Spieltags.
Ja, also eigentlich ist es Jared Bowen, den ich hervorheben möchte, ist aber nicht mein Spieler des Spieltags, weil ich noch ein kleines Thema aufmachen möchte und das ist Alexander Arnold, was der gemacht hat in diesem Spiel, offensiv, defensiv, wie viel der für die Struktur gibt, für mich in diesem Topspiel der beste Mann auf dem Platz, kann man drüber streiten, aber für mich so wichtig in allen Angriffen, hat das Tor vorbereitet, immer wieder super intelligente Bälle hinter die Kette gespielt. Und wenn wir am Ende dann über ein Gesamtpaket sprechen, was er dir auch auf der Rechtsverteidigerposition gibt, ist das für mich Weltspitze. Also ich war lange, lange auch anderer Meinung, gerade als er konsequenter diese rechte Schiene gespielt hat. Da habe ich ihn nicht so stark gesehen. Aber für mich hat er sich defensiv verbessert. Und das, was er mit Ball macht, gerade jetzt in dieser zentraleren Rolle, sucht für mich fast seinesgleichen. Wir können dann noch über Walker in dieser Liga sprechen. Aber sonst, wenn ich mir einen Rechtsverteidiger im Moment aussuchen kann, dann steht der ganz weit oben. Und ich wollte das einfach noch mal reinbringen, weil er für mich in diesem Duell Erster gegen Zweiter absolutes Spitzenniveau in dieser Liga, viel mehr geht nicht, hat er für mich dieses Spiel mit dominiert und alles dafür getan, dass Liverpool so dominant war, auch in der zweiten Halbzeit mit seinen langen Bällen. Deswegen, ja, das wollte ich einfach noch gesagt haben und deswegen ist er ganz knapp vor Jared Bowen mein Spieler des Spieltags.
Hat seine Seite auf jeden Fall sehr sauber gehalten, defensiv und dann zum Beispiel diesen überragenden Ball auf Salah gespielt, den, glaube ich, auch nur sehr wenige in der Liga spielen können, wenn überhaupt noch jemand, dann vielleicht irgendwie De Bruyne oder so. Aber das ist schon echt, also was der mit Ball kann, ist phänomenal. Mein Spieler hat auch auf diesem Rasen Fußball gespielt am Wochenende und zwar ist es Martin Ødegaard. Fand ich der beste Spieler bei Arsenal. Hat sich im Mittelfeld häufig so ein bisschen um die Bälle gestritten. Mit Declan Rice habe ich das Gefühl gehabt. Da angeln sie beide im selben Teich häufig, was die Bälle angeht. Aber dann übergibt Rice die Bälle auch sehr gerne häufig an Ødegaard, der dann wirklich super kreativ damit umgegangen ist. Hat sich den Ball häufig sehr tief auch geholt, was mir aufgefallen ist. Häufig sogar in die Innenverteidigung fallen gelassen und dann so einen Dreieraufbau fast gespielt. Und das irgendwie als Achter oder Zehner, dass er ja eigentlich ist. Deswegen super Spiel von Ødegaard, super kreativ. Und ich habe mir auch gedacht, wenn Liverpool noch so einen hätte, ne, der so auf der 8 offensiv wirklich Weltklasse ist und Salah noch mal ein bisschen mehr füttern kann und auch selbst torgefährlich ist, das wäre vielleicht so ein bisschen der Gamechanger für Jürgen Klopp. Kann das sein?
Ja, schon. Also ich finde die zweite Achterposition neben Szoboszlai ist schon noch was, worüber man quatschen muss. Du sagst es, Gravenberch nicht richtig in Form, Curtis Jones zu inkonstant. Wenn du da noch einen Ødegaard nebensetzt, würde das Team natürlich noch mal auf eine andere Ebene tun. Deswegen gehe ich mit und Ødegaard als Spieler des Spiels zu nehmen, ist eigentlich selten falsch.
Also wir haben quasi auch im selben Teich gefischt bei unserer Spielerwahl. wir hören uns dann auch schon bald wieder, hoffen wir, weil es ja in der Premier League direkt weitergeht. Und ja, Dienstag schon wieder die nächsten Partien anstehen des 19. Spieltags. Da haben wir auch einige sehr spannende Paarungen dabei. Man City wieder im Einsatz gegen Everton, Brighton gegen Tottenham und natürlich Man United zu Hause gegen Aston Villa. Was wird da passieren? Wir werden für euch draufschauen. Bis dahin, Freunde, macht euch jetzt wirklich eine wunderschöne Weihnachtszeit mit eurer Familie. Genießt die Zeit. Das ist doch immer eine ganz tolle Zeit irgendwie im Jahr. Und vielen Dank, dass ihr auch so lange mit uns heute durchgehalten habt. Und ansonsten, PayPal ist wie immer offen. Jetzt nochmal vor dem neuen Jahr ist es auch eine gute Möglichkeit, immer Respekt zu zollen für die Arbeit, die geleistet wurde. Und ich würde sagen, wir hören uns dann schon in den nächsten Tagen wieder.
Bis bald. Ciao, ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.